Ja, schönen guten Morgen, falls wir uns vorher noch nicht begrüßt haben. Schön, dass ihr da seid. Und für die heutige Predigt gilt das Gleiche wie schon einige Predigten vorher, nämlich das Evangelium nach Johannes. Das ist die Grundlage auch für die heutige Predigt. Wir werden heute ein bisschen ins Kapitel 12 hineinschauen. Ich sage bewusst ein bisschen, weil das Kapitel hat 50 Verse und allein diese vorzulesen, das würde schon einiges an Predigtzeit beanspruchen, von einer Auslegung ja gar nicht zu sprechen. Deshalb werde ich mir erlauben, zwei Abschnitte ein bisschen herauszugreifen und die anderen Abschnitte aus dem Kapitel 12, ja, das kann man ja mal nachlesen. Bibel lesen ist ja angeblich immer gut. Ja. Also spricht ja nichts dagegen. Das 12. Kapitel, und ich lese mit euch diese ersten Verse im 12. Kapitel von Vers 1 bis Vers 10. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Und das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später verriet, sagte: Warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Jesus erwiderte: Lass sie, damit sie es für den Tag meines Begräbnisses tue. Die Armen habt ihr immer bei euch, mich aber habt ihr nicht immer bei euch. Und viele Juden hatten erfahren, dass Jesus dort war, und sie kamen, jedoch nicht nur um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er von den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber beschlossen, auch Lazarus zu töten, weil viele Juden seinetwegen hingingen und an Jesus glaubten. 6 Tage vor dem Passafest, wenn man annimmt, das Passa beginnt am Freitag, dann sind 6 Tage vorher der Sonntag, nach unseren heutigen Bezeichnungen. Und da findet anscheinend ein Fest statt in Bethanien. Steht nicht da, warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein Fest auch aus Dankbarkeit war, dass dieser Lazarus wieder zum Leben erweckt worden ist. Kann man auch daraus schließen, weil alle diese 3 Geschwister, Lazarus, Martha und Maria, die sind dabei. Ja. Und ganz wesentlich dabei. Also es ist ein Fest, das gefeiert wird, und wir schauen uns ein bisschen die handelnden Personen oder einige davon oder Hauptpersonen ein bisschen an. Kommen wir zuerst zum Lazarus. Interessant, der Lazarus sagt nichts. Ja, das sagt nichts. Wir haben auch in der Stelle, die wir zuletzt gelesen haben, wo die Auferweckung passiert ist von den Toten, auch da, der Lazarus hat nichts gesagt. Und die 2 Schwestern, die kommen schon im Lukas-Evangelium in Kapitel 10 vor. Ja. Da wird der Lazarus nicht einmal erwähnt. Ja. Obwohl, wenn wir Kapitel 11, Vers 3 anschauen, dort heißt es, dass Lazarus der Freund von Jesus war. Ja. Er war ein Freund. Und man hat das auch gemerkt an der Stelle, wo Jesus vor dem Grab steht. Ja. Und auf einmal, ich glaube, er hat ja sogar geweint, weil sein Freund das Leben gelassen hat. Und Das ist, muss doch eine tiefe und ja, beständige Freundschaft gewesen sein zwischen diesen beiden Männern. Trotzdem, ja, der hat eigentlich, er hat nichts gesagt. Es steht nur da, er sitzt auch bei dem Fest. Ja. Ganz gemütlich, still, ruhig. Ja. Er muss sich gar nicht zu Wort melden. Ja. Das ist ja auch bei uns so, es muss sich nicht jeder zu Wort melden. Oder muss sie vielleicht manchmal sogar in den Vordergrund spielen. Nein, der sitzt dort, der genießt das Fest, genießt die Gemeinschaft. Und Jesus ist sein Freund. Der mag ihn trotzdem. Ja. Auch wenn er vielleicht ein stillerer und ruhigerer Zeitgenosse ist. Jesus mag ihn. Diese ruhigen Typen, glaube ich, die gibt es überall. Gibt es auch bei uns in der Gemeinde. Die stilleren, die nicht auffallen. Ja. Manche Leute sagen dann, das sind die Mauerblümchen oder sonst irgendwie werden solche Leute bezeichnet. Aber bei Jesus haben sie genau den gleichen Wert. Jesus war ein guter Freund von diesem Mann. Jesus mag ihn einfach so, wie er ist. Und bei uns ist es auch so. Er mag auch uns. Er mag dich und mich genauso, wie wir sind. Dann kommen als nächstes die Schwestern. Martha. Wird hier nur mit einem Zwei-Wort-Satz erwähnt. Martha bedient. Punkt. Ja. Diese Martha ist uns, auch wenn man schaut, wo kommt die noch vor, schon erwähnt, Lukas Evangelium Kapitel 10. Auch dort sieht man sie schon als die, die geschäftig ist, ja, die sie voll einhaut in die Arbeit, könnte man heute sagen. Ja. Und auch heute in unserem Passage bei diesem Fest ist es wieder ähnlich. Ja. Sie ist die, die werkt, ja, die arbeitet, die bedient. Und wenn man ein Fest feiert, dann ist das ganz wichtig. Ja. Dass wer da ist, der vorbereitet und der auch arbeitet. Weil sonst wird das Fest zum Chaos und zur Qual für die Teilnehmer, ja, wenn das völlig desorganisiert ist. Ja, daher hat die Martha eine wichtige Arbeit und sie macht auch die richtige Arbeit. Auch hier können wir wieder sagen, wir haben auch bei uns, kann es genauso sein. Ja. Da gibt es Leute, die haben eine praktische Ader, ja, und die packen an, wenn es notwendig ist. Und das ist genauso wichtig. Ja. Ohne diese Frau wäre das Fest vielleicht nicht so schön gewesen. Dann kommt noch ihre Schwester, die Maria. Auch die, kurzer Blick auf Lukas 10, dort erweist sie sich als sehr aufmerksame Zuhörerin. Sie möchte hören, was Jesus ihr zu sagen hat. Und auch heute ist sie irgendwie spielt sie eine ganz besondere Rolle. Es ist schon bemerkenswert, wenn man überlegt, offensichtlich ist sie eine unverheiratete Frau. Jesus ein unverheirateter Mann. Sie tritt sozusagen mit offenem Haar vor ihn hin, salbt ihm die Füße und trocknet ihm die Füße noch dazu mit ihrem Haar. Fast schon ein Skandal, zumindest damals. Ja. Und auch heute wäre es noch ziemlich ungewöhnlich. Nicht? Ja. Und dazu kommt noch, dass sie ein äußerst kostbares Mittel verwendet bei dieser Salbung. Ist das überhaupt vertretbar? Ist da nicht der Unmut, der vielleicht aufkommt, berechtigt? Der Text sagt eigentlich nein. Diese Maria hat die liebevolle Botschaft Jesu gehört. Sie hat ihren Bruder wiederbekommen eigentlich durch das Wort Jesu. Und jetzt gibt sie ein bisschen was zurück oder versucht es. Sie salbt den Mann, dem sie eigentlich nur dankbar sein kann. Sie feiert das Fest des Lebens. Ja, Lazarus ist wieder ins Leben zurückgekommen. Und diese Liebe, diesen Dank drückt sich ganz einfach aus. Überschwänglich. Ja. Verschwenderisch. Sie rechnet nicht. Und diese Liebe verströmt buchstäblich einen wunderbaren Duft. Und nicht nur buchstäblich, Liebe kann auch sozusagen im übertragenen Sinn einen wunderbaren Duft verströmen. Ein anderer, der da dabei ist, sieht das nicht so. Ihr habt es ja gelesen oder könnt es da lesen. Der Judas, der kommt da nicht so gut weg. Was macht der Judas? Der rechnet. Judas rechnet. 300 Denare. Schwer umzurechnen, aber man könnte sagen, das Jahreseinkommen eines einfachen Arbeiters. Jahreseinkommen. Ne? Also das ist nicht nichts. Das ist nicht nichts, würden wir sagen. Ganz einfach so auf die Füße geschmiert. Ja. Letzte Woche war Valentinstag. Hat wer Blumen verschenkt? Oder vielleicht mit seiner Frau essen gegangen oder sowas? Das hätte man ja der Caritas spenden können, das Geld, oder? Da hätte es was Gutes bewirkt. Ja? Oder vielleicht erinnert ihr euch an die eine oder andere Hochzeit, wo ihr dabei wart. Ja? 100 oder mehr Leute mit 1A-Buffet, vielleicht sogar nur eine Liveband als Draufgabe. Ja? Mit dem Geld hätte man viel Gutes tun können, oder? Ja, Judas rechnet. Aber manchmal ist Rechnen fehl am Platz. Besonders wenn es ums Feiern geht und wenn es um ein Fest geht. Außerdem, der Text bescheinigt diesem Judas außerdem noch unlautere Motive. Der meint es gar nicht wirklich so. Aber er rechnet. Aber bei einem Fest, da ist das Rechnen viel am Platz. Da rechnet man nicht, oder wenigstens nicht so genau. Und das Rechnen stört eigentlich das Fest. Das macht eigentlich sozusagen den Liebesdienst von Maria zunichte. Es trifft eigentlich diesen Liebesdienst ins Herz. Das Fest des Lebens, das kostet manchmal was. Und es ist es wert, manchmal auch für ein Fest Geld auszugeben. Und deshalb tritt auch jetzt die nächste Hauptperson in unserer Geschichte auf und tritt dagegen auf, Jesus. Was sagt er? Lass sie. Lass sie. Ja. Hör doch auf. Er stellt sich schützend vor die Maria. Und ja, er deutet es als prophetisches Zeichen, weil die Salbung vor dem Tod, ja, nicht posthum, sondern weiß nicht, prähum kann man das sagen, die Salbung schon vor dem Tod. Der Messias ist ja der Gesalbte und hier wird er schon im Vorhinein gesalbt. Und diese Ehrung lässt sich Jesus von Judas nicht nehmen. Und das Zweite, was er sagt, schaut, die Armen, die habt ihr immer bei euch. Also er sagt nichts gegen die Armenfürsorge. Aber ich bin nicht mehr lang da. Oder um etwas locker ausgedrückt, sagt Jesus, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Es gibt nicht immer die Gelegenheiten. Man muss die Gelegenheiten nutzen. Ja, und die Feste werden gefeiert. Gute Beziehungen, könnte man auch sagen, sind was wert. Gute Beziehungen, in dem Fall Jesus und seine Freunde und Maria, mit denen zu feiern, das ist was wert. Und er rechnet nicht, Jesus rechnet nicht. Er rechnet auch nicht, wie viele Seiten hast du die Wochen in der Bibel gelesen? Lest man irgendwo einen Hinweis, dass Jesus so wäre? Also ich habe noch keinen gelesen. Oder wie viele Stunden hast du gebetet? Nirgends taucht die Frage auf. Jesus rechnet nicht. Was wir aber uns dann fragen könnten, ja, wann haben wir die Beziehung zu ihm zuletzt gefeiert? Ich kann mich nur erinnern, dass man das zu Weihnachten macht, ja. Die Geburt und die Beziehung zu Jesus zu feiern. Vielleicht könnte man das sogar öfters machen. Weil Jesus schafft den Freiraum dazu. Er steht für eine Liebe, die nicht berechnet. Er steht für das Leben. Das war einmal der eine Abschnitt, den ich da für euch heute vorbereitet habe. Was dann folgt im 12. Kapitel, ist was Bekanntes. Der Einzug in Jerusalem, wo er auf dem Esel reitet und so weiter. Das möchte ich überspringen und noch einen kurzen Abschnitt, kurz, je nachdem, wie man sieht, euch noch näher bringen aus dem weiteren Verlauf des Kapitels Johannes 12 von Vers 23 weg ein Stück. Es geht darum, dass da zum Passafest sind viele Leute in Jerusalem und auch Griechen, griechischstämmige sind da und die sagen, wir wollen Jesus sehen. Und da gehen sie zu den Jüngern und die Jünger gehen zu Jesus und sagen ihm das. Und dann setzt unsere Stelle hier ein. Jesus aber antwortete, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben würde. Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, zu Beginn des Johannesevangeliums, da ist Jesus auf einer Hochzeit, wo er Wasser in Wein verwandelt. Und wisst ihr noch, was er da zu seiner Mutter gesagt hat? Mit Stunde hat es auch zu tun. Da hat er gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber jetzt, wenn wir da schauen, könnte man hellhörig werden, weil jetzt, was sagt Jesus? Jetzt ist die Stunde gekommen. Ja. Jetzt wird es so richtig spannend. Jetzt geht es ans Eingemachte, könnte man sagen. Ja. Und er bedient uns noch einmal mit einem Bild, was ein bisschen sein Leben irgendwie beschreibt, das Weizenkorn. Das Weizenkorn, das in der Erde keimt, und dabei vergeht. Man findet nichts mehr davon. Und gleichzeitig ist es aber die Voraussetzung, dass dann Frucht herauswächst. Viel Frucht. Und so sieht Jesus auch sein Leben. Ich werde hingegeben, aber daraus kann viel, viel Frucht werden. Er will seine Hingabe uns noch einmal bewusst machen. Ich gebe alles hin, heißt es eigentlich, bis zum Tod am Kreuz. Es ist keine Woche mehr, da wird das passieren. Und er ist erschüttert. Ja, ihm wird das jetzt so richtig bewusst. Ja. Jetzt ist meine Seele erschüttert oder so ähnlich, sagt er. Ja. Es trifft ihn ganz tief und Fragen kommen auf. Ja. Also, was soll ich jetzt sagen, sozusagen? Was ist? Aber dann kommt die Stimme vom Himmel, ja, der Vater, der ihn bestärkt. Hingabe, ja, ist etwas, was ist nicht immer so beliebt, würde ich sagen. Ja. Bei mir zumindest. Ja, Hingabe. Ja. Sich hingeben. Ist, und wenn man denkt, die junge Gemeinde, die ist in große Bedrängnis gekommen. Und der Petrus hat an so eine Gemeinde geschrieben. 1. Petrus 1. Nur kurzer Abschnitt. Und er sagt, ist es vielleicht etwas Besonderes, wenn ihr wegen einer Verfehlung Schläge erduldet? Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Will heißen, es gibt Situationen im Leben, ja, da ist die Hingabe nicht so ein lockeres, lustiges Fest, ja, sondern manchmal ist es auch ein Gehen durch ein tiefes Tal. Wir haben das Geschenk, dass wir das nicht so erleben. So ein Bedrängnis, so eine Verfolgung. Aber weltweit, an verschiedensten Orten, in verschiedensten Ländern gibt es das. Und was ist eigentlich das Ziel hinter dem Ganzen? Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Namen. Verherrlichung, ja, Glorifizierung. Gott soll als der dargestellt werden, der wirklich zu loben ist, der wirklich zu ehren ist, für das, was er sich ausgedacht hat, zur Rettung des Menschen. Es ist ja, wenn man sich das anschaut, diese Geschichten, es ist ja fast paradox. Wie das funktioniert, dieses Erlösungswerk. Durch Erniedrigung bis zum Tod und Strafe, ja, dass das der Weg ist, der wieder zurück zu Gott führt. Man muss einmal ein bisschen drüber nachdenken. Und dann geht es einem vielleicht so, wie der Paul sagt. Der sagt dann im Römerbrief, welche Tiefe des Reichtums und der Erkenntnis. Ja. Was hat sich Gott denn da nur ausgedacht, dass das dann so funktionieren kann? Und dass man dann da steht und sagt, ja Gott, eigentlich, das ist es. Das ist der richtige Weg zur Erlösung, zu Gott zurück. Das ist das Ziel. Gott soll als der dargestellt werden, der er ist, der würdig ist, gepriesen zu werden, der die Rettung der Welt ermöglicht hat. Und Jesus kann dann sagen, ja, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Ich werde alle zu mir ziehen. Er zieht dich zu ihm. Er zieht mich zu ihm. Er will alle bei ihm haben und das Fest des Lebens feiern. möchte da nicht weiter ausführen. Es sind viele Aussagen, auf die man noch eingehen könnte, aber ich denke, wir sollten zum Schluss kommen. Ich versuche ein bisschen zu rekapitulieren. Wir haben den Anfang des Kapitels angeschaut und ein paar Hauptpersonen in dem Abschnitt gesehen. Den Lazarus, vom Tod zurückgeholt. Das muss man sich mal ein bisschen vorstellen. Vom Tod zurückgeholt. Die Leute sind von rund um Kummer und dem Segen, der aus dem Grab gekommen ist. Und er sitzt gemütlich beim Fest oder liegt vielleicht nicht damals. Ja. Meldet sich wenig zu Wort. Aber er ist ein Freund von Jesus. Die Martha, die arbeitet, ja, die hackelt und dient und bedient. Aber auch wichtig, das gehört dazu. Und Maria, die mit verschwenderischer Liebe, auftritt und voll Freude die Salbung des Messias hier vornimmt oder vorwegnimmt. Wir haben auch den Judas gesehen, der rechnet dann, wenn es nicht passt. Und schließlich Jesus, der sich schützend vor Maria stellt, weil er für das Fest ist, für das Leben ist. Und dann haben wir noch kurz auf Jesus geschaut, der merkt, oh, jetzt wird es ernst. Jetzt geht es dem Ende zu, jetzt ist meine Hingabe gefragt. Jetzt kommt der schwerste Schritt auf mich zu, das Kreuz. Und wir sehen aber, Jesus hat nicht zurückgezogen. Wir wissen das. Er zieht nicht zurück. Sein Ziel ist, Gott zu verherrlichen. Gott als den darzustellen, der er ist. Der, der die Menschen liebt und Rettung für sie parat hat. Jesus will alle zu ihm ziehen. Alle. Amen.